Ostern, Frühlingsfest, Blumen, blühende Bäume. Ich habe ein Gedicht gefunden und das möchte ich euch gerne vorlesen zu Beginn der Predigt. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn. Ihr Lieben, wenn ihr aus dem Fenster guckt und wenn ihr an all die Blumen denkt und all das Schöne, dass jetzt doch so langsam der Frühling kommt, dann freut euch darüber und dankt eurem Herrn, dass alles so seine Ordnung hat. Aber mit Ostern hat das gar nichts zu tun. Mit Ostern, mit der Auferstehung hat es gar nichts zu tun. Wir haben es uns angewöhnt, Ostern als Frühlingsanfangsfest zu sehen. Endlich ist der Winter vorbei, der Schneemann ist glücklich verbrannt beim Rathaus. Da sind wir schon gut dran und gut drauf. Aber ganz anders war das damals. Wir haben es vorhin schon andeutungsweise gehört. Ganz anders. Ich lese aus Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 11 bis 18, und ihr könnt es hier auch auf der Folie sehen. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Starke Worte für eine zerbrechliche Frau, wenn man bedenkt, dass der Leichnam mit 100 Pfund Aloe schon bereits gesalbt worden war. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Wer Karfreitag gedacht hat, schlimmer kann es nicht kommen, der wird Ostermorgen eines Besseren belehrt. Da steht eine Frau in einem wahrscheinlich schönen Frühlingsgarten, auch in Jerusalem ist der Frühling schön, und weint. Und dieses Weinen, das wird viermal genannt hier, viermal hervorgehoben. Sie weint, sie ist traurig. Und sie weint darum, die Maria, weil sie gar nichts und gar niemand trösten kann. Auch nicht der Blick auf den blühenden Ölberg, auf Jerusalem und auf diese Pracht. Denn ihr Herr war tot, das wusste sie seit Karfreitag. Und, das ist der Schock vom Ostermorgen, seine Leiche war fort. Gestohlen? Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie sich irgendjemand von euch fühlen würde, wenn er Trauer trägt, wenn er einen ganz lieben Menschen beerdigen muss und am zweiten, dritten, vierten Tag entdecken muss, das Grab ist leer. Die Leiche ist gestohlen. Schlimmer kann es nun wirklich nicht kommen. Frühling, das ist noch nicht Auferstehung. All die Schönheit der Welt, all die herrlich blühenden Bäume draußen gegenüber vom Gemeindezentrum kann den Schmerz des Todes nicht verdecken. Der Tod ist eine Realität. Der ist auch heute eine Realität und wird auch morgen eine Realität sein. Die Bibel verklärt den Tod nicht und deckt ihn auch nicht zu mit Frühlingsgefühlen. Sie sagt ganz nüchtern, der Tod ist ein Zerstörer. Der Tod ist der letzte Feind. Mit dem Tod kann man keine Friedensverträge schließen. Und alle die schönen Bilder von den herabfallenden Blättern und Sprüche wie die Erinnerung kann aber doch nicht sterben, sie trösten nicht. Sie können nicht trösten. Sie können Maria nicht trösten. Und sie kann uns auch nicht trösten. Gott hat mich wunderbar geschaffen. Fahrt durch die Gegend. Seht euch das alles an, die Menschen, die Natur. Alles ist wunderbar. Aber der Tod macht alles wieder kaputt. Er ist der Feind. Maria sieht in die Grabkammer hinein und sie sieht da zwei Männer sitzen. Und mir ist daran aufgefallen, dass sie anscheinend nicht erkannt hat, dass es Engel sind. Das wird jetzt nicht näher ausgeführt, aber anscheinend hat sie als solche nicht wahrgenommen. Und die Engel, sie fragen sie, Frau, was weinst du? Das ist das dritte Mal, dass das Weinen hier vorkommt in diesem Abschnitt. Und vielleicht sahen die beiden sie nicht richtig an, sahen irgendwie durch sie hindurch. Das muss sie wahrgenommen haben, dass sie irgendwie durch sie hindurchkommen, gucken auf etwas hinter ihr. Jedenfalls dreht sie sich um. Und da ist ein Mann, den sie wieder nicht identifizieren kann. Sie hält ihn für den Gärtner. Sie muss blind sein. Und dieser Mann, wir wissen, es ist der auferstandene Herr, stellt ihr die gleiche Frage wie die Engel bereits. Frau, was weinst du? Und in dieser doppelten Frage, einmal durch die Engel, einmal durch den Auferstandenen, steckt so ein sanfter Tadel. Ein sanfter Tadel. So als ob die Frage aussagen will, jetzt weinst du? Jetzt ist nicht Zeit zum Weinen. Jetzt ist Zeit zur Freude, ist Zeit zur Dankbarkeit. Maria merkt gar nichts. Sie weiß nicht, dass es Engel sind. Sie hält den Auferstandenen für den Gärtner. Sie weiß nicht, dass Wein gar nicht dran ist, sondern Freude dran ist. Sie hätte es eigentlich besser wissen müssen, denn Jesus hatte die Auferstehung ja vorher bereits mindestens dreimal angekündigt. Und auffällig ist, dass Maria nicht allein steht. Den anderen Jüngern geht es auch so. Sie wollen nicht glauben, können nicht glauben. Sie können es nicht verstehen. Sie sind blind und taub. Sind wir anders? Anders als Maria, anders als die anderen Jünger? Gucke ich in mein Leben? Kommt ein grauer Herbsttag? Ein Streit? Ein verstimmter Magen reicht und wir vergessen alle Verheißungen Gottes, all das Gute, das uns gilt. Wir haben es in der Lobpreiszeit deutlich gemacht. Der Herr ist auferstanden, der König lebt. Haben wir schon so oft gehört oder was, dass es uns nicht mehr prägt? Haben wir das vergessen? Wer Jesus hat, hat alles. Wer Jesus hat, hat alles. Nicht glauben können. Wir denken, das liegt eben am Unglauben, dass man gar nicht glauben will, dass man so innerlich verstockt ist und erstarrt ist und das Ganze zurückweist. Mir fällt an dieser Geschichte auf, es ist oftmals nicht der Zweifel oder der Unglaube, der verhindert, dass wir das fassen können, was Ostern ist. Es ist oftmals Traurigkeit. Es ist eine tiefe, tiefe Traurigkeit, die den Blick von Maria umflort, nicht nur, weil es die Tränen sind, sondern auch so, vom Geist her. Sie ist so traurig und sie kann es nicht fassen, was Ostern geschieht. Ein Beispiel dafür ist auch Martin Luther, der oftmals an Depressionen litt, an Verstimmungen, einmal 3 Tage am Stück, weil irgendetwas schiefgegangen war, irgendetwas Kirchenpolitisches hat nicht hingehauen. Und am 3. Tag, da kommt seine Frau, die Katharina, in Trauerkleidung die Treppe runter, ganz in Schwarz gekleidet und mit Mundwinkel nach unten, ganz, ganz traurig. Und der Martin Luther guckt hoch, denkt, er hat irgendwas nicht mitgekriegt und fragt, wer ist denn gestorben, dass du da in Schwarz runterkommst? Na, sagt die Katharina Bora, na, Gott ist gestorben. Was? Gott ist gestorben? Das gibt's doch gar nicht. Was soll denn das heißen? Gott kann doch nicht sterben. Katharina, ach so. Ja, aber so wie du dich die letzten 3 Tage aufgeführt hast, hatte ich tatsächlich gedacht, Gott wäre gestorben. Er konnte es nicht fassen. Und so geht es uns doch auch oft. Traurigkeit macht blind. Also Unglaube macht blind, aber Traurigkeit macht auch blind. Und es ist noch die Frage, welche Blindheit stärker ist. Das passiert uns wie Maria. Die Botschaft, die das Zeug zum Trösten hat. Jesus hat dem Tod die Lizenz entzogen. Jetzt gilt für euch. Jesus hat dem Tod die Lizenz entzogen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Das ist ein ganz herrliches Wort aus den Briefen. Aus den Briefen des Neuen Testaments. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. 1. Korinther 15. Da stelle ich mir vor, wie der Sieg wie so ein Wurm rankommt und den Tod ganz aufgegessen hat, dass nicht ein Krümelchen übrig bleibt. Und das will ich versuchen zu fassen. Gegen alle Traurigkeit. Er hat alles aufgegessen. Traurigkeit macht blind und taub. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Jesus sieht die Weinende und er sieht auch die Weinenden. Die Auferstehung geht die ganze Welt an. Wir haben es am Karfreitag vorgestern ja schon gesagt. Das wird ja deutlich schon Karfreitag. An dem Kreuz, wo Jesus hing, haben die Soldaten auf Anordnung des Gouverneurs Pilatus ein Täfelchen angehängt. Jesus Christus, König der Juden, stand drauf. Und es stand nicht in Aramäisch drauf, dass nur so die Insider das lesen konnten, sondern auch noch in Griechisch, der Weltsprache, und auch noch in Latein, damit es auch der Letzte kapiert. Die Auferstehung geht die ganze Welt an. Und da sind so viele Ungläubige hier am Ostermorgen, zum Beispiel der Pilatus und seine Frau, oder Augustus, oder der Hohepriester Kaiaphas, oder Hannas. Den müsste doch Jesus erstmal was klar machen. Den müsste doch erstmal erscheinen, und zwar, wenn es noch finster ist, so richtig, wenn die noch im Bett liegen. Er wird ihnen auch erscheinen. Er wird ihnen verkündigt werden. Auch ihnen geht es an, aber erstmal sind andere dran. Erstmal ganz andere. Jesus sucht die Verzweifelten und die Verstörten. Und er sucht sie immer zuerst. Jesus erweitert meine Vorstellungskraft, indem er sie zerbricht. Der haut das auseinander. Was ich fassen kann, ist viel zu wenig, um Ostern zu verstehen. Maria. Wir haben vorhin... Oh, jetzt geht's. Da. Okay. Geschafft. Wir haben eine interessante Information über Maria mitgekriegt, vorhin bei der Lesung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Maria war eine Person, von der Jesus 7 Geister ausgetrieben hatte. 7 Dämonen. Das gibt es wirklich. 7 Dämonen. Sie hat also wirklich etwas erlebt mit Jesus. So viel wie keiner von uns wahrscheinlich. Aber das, dass er auferstanden sein soll, das kann sie nicht fassen. Ihr Herz ist trauerhart. Trauerhart, irgendwie von Trauer verhärtet. Ihr Herz kann nichts mehr hören, kann nichts mehr fassen. Wenn nicht Jesus immer wieder selber Menschenherzen überwältigen würde, so wie er das bei Maria getan hat, der Glaube wäre längst abgeschafft. Kirche, Gemeinde, all dies gibt es längst nicht mehr. Aus und vorbei. Für die Traurigkeit, da muss ein größeres Kaliber her, als ein bisschen Seelsorge, als ein paar gute Ratschläge. Da muss Jesus uns durcheinander bringen, da muss er uns aufrütteln. Jesus überrumpelt sie und sie kriegt es nicht so schnell auf die Reihe. Der Auferstandene sucht nicht nur Maria, von der es viermal heißt, dass sie weinte, sondern auch die traurigen Emmaus-Jünger, die alle Hoffnungen verloren hatten, wie sie sagten, und die frustrierten Fischer auf dem See, die nichts gefangen hatten, und auch den zweifelnden Thomas. Sie zuerst. Wer immer traurig ist, dem darf es Ostern werden, nicht weil er in der Lage wäre, sich dazu durchzuringen, weil Jesus schafft. Er tut's. Dritter Punkt, wie macht das Jesus? Das hätte man ja ganz einfach machen können. Das Einfachste wäre es gewesen, ein Protokoll anfertigen von der Geschichte und das so auf dem offiziellen Weg abkündigen lassen. Hätte es ja irgendwie dem Augustus klar machen können, der hatte ja alle Macht, der hätte dann seine Herolde losgeschickt und alle hätten es gehört oder gesehen auch. Der Nachteil ist, Protokolle können keine Herzen knacken. Das kann kein Protokoll. Das geht nicht. Da muss was anderes her. Nur Jesus, der Auferstandene selbst, kann es. Überhaupt nichts Sichtbares kann das. Selbst die sichtbare Erscheinung Jesu kann es nicht. Denn diese Vision, dass die Maria den sieht, den Auferstandenen Jesus, hat bei ihr noch nichts gebracht. Sie hat ihn erstmal für den Gärtner gehalten. Mit äußeren Augen geht es nicht. Und auch mit Visionen und mit Ideen geht es nicht. Jesus macht das anders. Jesus fragt: Was willst du? Gefragt. Das die Maria, was willst du? Und Maria gibt zur Antwort die Leiche. Zum Einbalsamieren will sie haben, braucht sie jetzt. Und da meldet sich die Leiche. Die Leiche meldet sich. Jesus sagt: Maria. Da erkennt sie. Heiliger Moment, möchte man stillhalten, möchte man jetzt gerade mal so Stille haben. Ich frage mich, was in ihr vorgegangen ist, wie sie das so erlebt hat. Wie er mich ruft, das ist nicht der Gärtner. Das ist er, mein Meister. Er ist es, Jesus. Das ist die Seelsorge des Auferstandenen. Er ruft uns mit Namen. So wie es der alte Prophet Jesaja gesagt hat: Ich habe dich mit Namen, mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und in diesem Rufen des Namens liegt die ganze Vollmacht, die das Zeug hat, den Trauernden zu trösten und Ostern zu fassen. Das tut er auch heute. Ich habe dich mit Namen gerufen. Du bist mein. Und das kann er nur deswegen heute tun, weil er heute so ganz anders gegenwärtig ist als damals. Nicht als Gärtner, als Gestalt in einem Grab, eine Person, die man lokalisieren könnte in Rom, in Wittenberg oder Hamburg oder sonst wo. Er ist anders gegenwärtig, nämlich durch seinen Geist. Das ist real. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich bin mit meinem Geist gegenwärtig. Das ist alles Quatsch, wenn ich das sage. Aber wenn er das sagt, dann ist da eine Realität dahinter. Zu Maria sagt er: Rühre mich nicht an, oder vielleicht besser übersetzt: Klammer dich nicht an mich, an diese Gestalt, die du hier siehst. Ich bin noch nicht zu meinem Vater gegangen. Warum sagt er das? Dem Thomas, dem hat er noch gesagt: Fasse meine Hand an. Darfst mich mal anfassen, mal testen, ob ich wirklich auferstanden ist. Das ist hier was ganz anderes. Hier geht es darum, dass Maria ihn wohl festhalten wollte. Aber die Zeit ist vorbei, endgültig vorbei, wo Jesus nur einer kleinen Schar zugänglich ist. Er wird zum Vater gehen, aber er wird nicht einfach so abhauen und sich verabschieden aus dieser Welt, sondern er wird seinen Geist senden. Auch das hat er den Jüngern schon mehrere Male vorausgesagt. Er wird sie alle mit Namen ansprechen, das kann der Geist. Er tut es vertretungsweise für Jesus. Er wird für alle zugänglich. Er wird in allen wohnen. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden zu bekommen. Und deswegen hat er zum Vater zu gehen. Er hat mächtige Dinge getan, aber er hat sie alle nur im Umkreis von 20 Metern getan. Oder vielleicht 100 Metern. Das soll nun anders werden. Es kann nur anders werden, wenn Maria sich nicht an ihn klammert, sondern ihn gehen lässt. Vierter Punkt, die ganze Welt ist verändert. Jesus sagt, geh und sage das meinen Brüdern. Das finde ich ganz wunderbar, dass er sagt, Brüder und die Schwestern sind mitgemeint. Tatsächlich, vom Sprachlichen her sind die mitgemeint im Griechischen. Wenn man Brüder sagt, meint man auch die Schwestern. Das sagt mir, mit Jesus bin ich so zusammengebunden, dass er sagt, ich sei sein Bruder. Fast scheue ich mich, das in den Mund zu nehmen. Er will, dass wir da sind, wo er ist. Brüder sein, Schwestern sein. Er ist ein Kind des Lebens. Jesus ist ein Kind des Lebens. Und das heißt doch, wenn wir seine Brüder und Schwestern sind, dann können wir das auch sein. Das ist doch Ostern. Ein Kind des Lebens sein. Fast wie bei einer Geburt. Das Haupt, der Kopf ist schon durch. Große Freude, weil das, was danach kommt, das kommt dann von ganz allein. Der Leib kommt nach, wie bei einer Geburt. Jetzt kann er seiner Gemeinde all das geben, was sie braucht, diesen ganzen himmlischen Segen. Alles, was sie braucht. Wer Jesus hat, hat alles. Einerseits ist er schon durch, andererseits ist er nach wie vor und ganz anders als vorher hier in seinem Geist. Das ist was ganz anderes, als wenn wir sagen, im Gedanken bin ich bei euch. Was ganz anderes. Denn jetzt kommt die Erzählung in der Bibel, die Apostelgeschichte, die Erzählung der wunderbaren Ausbreitung der Osterbotschaft in die ganze Mittelmeerwelt, bis nach Italien und noch weit darüber hinaus. Das hätte der irdische Jesus nicht zustande gebracht, weil er gebunden war an einen ganz menschlichen Körper. Gebundene werden frei im ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus bis Hemsbach und bis Grönland, ganz ohne Schwertstreich. Er wohnt in total normalen Menschen, in sündigen Menschen und verändert sie. Das können Gedanken und Visionen und Bilder nicht. Wir dürfen das allen sagen. Allen, die mitten im Leben sind, die weinen und traurig sind und darauf vertrauen, dass in unseren mageren und dürftigen Worten sich der Herr selber offenbart und sagt, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wir dürfen es denen mitten im Sterben sagen. Lass doch alles liegen. Alle deine Ambitionen, alles Dunkle auch und alles Vergängliche, alles, was blendet. Lass doch alles liegen und komm zu mir, dem Auferstandenen. Er hat immer schon Großes getan und jetzt will er auch in eurem Leben Großes tun. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.